Hallo und herzlich willkommen bei den Die Achterbahnreisenden, Folge 38. Heute in einer kleineren Runde als üblich mit dem Ralf.
Hallo.
Den Sven.
Hallo.
Und heute mit mir als Moderator, dem Toni. Hallo. Gestern waren wir im Nakashima Spa-Land. Wir reisten mit einem Bus an. Und schon vom weit her sichtbar war eine große Achterbahn. Welche war denn das, Ralf?
Oh, das war die allseits bekannte Steel Dragon 2000.
Ehemals das größte Achterbahn von Welt.
Das größte Achterbahn von Welt am Sein am Tun.
Genau. Und immer noch die längste Achterbahn der Welt.
Am Sein am Tun.
Das ist richtig. Bis vorletztes Jahr, glaube ich, die höchste klassische Achterbahn der Welt zumindest, also ohne Abschuss. Und ganz schön lang diesen Rekord gehalten, ne? Von, 2000, man ahnt es schon, in Betrieb gegangen. Und bis 2015 oder irgendwie sowas, als dann
Fury aufmachte, genau.
Fury hat dann um 2 Meter überboten, aber in der Welt der Achterbahn so einen Rekord so lang zu halten und, längste Achterbahn der Welt ist es immer noch. Die war schon echt lange vorher zu sehen.
Genau, ne? Also am Horizont erblickte man dann sowas, ist das da schon eine Achterbahn? Weil das ist recht ungewöhnlich. Normalerweise selbst Kingda Ka sieht man ja erst kurz vorher, weil überall Bäume sind. Hier ist bloß eine kleine Stadt davor. Wobei die Stadt gar nicht so klein ist, nur die Häuser nicht so hoch.
Genau. Dazu kommt es auch, dass der Park jetzt auch hier direkt am Meer liegt. Ich weiß gar nicht, es wirkt so ein bisschen, als wäre es auch so ein aufgeschütteter Bereich, aber kann auch Zufall sein. Genau, aber dadurch ist dahinter dann auch nichts mehr, was irgendwie noch ablenken könnte. Und genau, der Bus fuhr direkt vom Hauptbahnhof, Busbahnhof neben dem Hauptbahnhof.
Zum Eingang am Wasserpark.
Genau, also das gibt es so einen eigenen Shuttlebus, der einen dahin bringt. Das ist natürlich ganz angenehm. Muss man sich keine großen Gedanken machen. Und trotz Fahrplan, also fuhren mehr Busse als im Fahrplan standen. Also wir kamen da an und es war eine Schlange für den 8.20 Uhr Bus und wir so, das wird knapp, und dann stiegen die da ein. Ging auch nicht. Und dann fuhr der auf einmal vor 8.20 Uhr und es kam kurz danach ein anderer.
Und wir fuhren dann schon um 8.15 Uhr los.
Genau. Also das, da wird sogar dann abhängig anscheinend von der Nachfrage durchaus spontan nachgeschoben. Sehr gut. Sonst wären wir erst deutlich später da gewesen.
Aber so waren wir vor Parköffnung da, wurden mit Aussteigen aus dem Bus direkt in eine Schlange eingewiesen, wo sich nach uns aus irgendwelchen Gründen niemand mehr angestellt hat.
Also es gab 2 Schlangen, weil zwei Ticketkontrollen sich dann da, also das wussten die anscheinend schon, die Leute. Es gab da mehr Gates, aber 2 wurden auch wirklich nur benutzt. Genau, wir stellten uns an der Rechten an. Die waren beide gleich lang zu dem Zeitpunkt, aber nach uns standen dann alle Japaner an der linken Hand, ich weiß nicht. Aber wir dachten schon so, da ist gar nicht so viel los, bis uns irgendwann klar wurde, das ist nicht der Haupteingang.
Ja. Ja. Aber dann, es war Parköffnung und wir hatten uns schon einen Plan zurechtgelegt, den wir leicht verworfen haben und rannten denn zur Neuheit diesen Jahres.
Wir sind ja nicht gerannt.
Gegangen.
For safety, no running. Ja.
Nämlich Arashi.
Gesundheit.
Danke. Ein S&S 4D Coaster.
Ein Freespin.
Freespin heißt das, glaube ich, ja, genau.
Vielleicht schon den einen oder anderen bekannt aus diversen Six Flags Parks, mal als Joker, mal als Batman. Das ist so eine Bahn, man wird senkrecht hochgezogen und dann mehr oder weniger frei gedreht, ab und zu sind dann mal auf der Strecke verteilt Magnetbremsen, die ein bisschen Anschwung geben.
Ja. Jetzt fragt man sich, wie kann eine Bremse Anschwung geben? Also der Wagen fährt weiter, aber der Fahrgastträger, der Drehbare, wird dann dadurch ein bisschen verzögert und kommt dadurch in eine Drehung. Das Ganze, würde ich sagen, ist der zahme Bruder vom Intermin Zugspin.
Das auf jeden Fall.
Also doch deutlich, deutlich zurückhaltender im Fahrerlebnis. Aber nicht schlecht, nicht schlecht.
Wir hatten erst zuerst war nur eine Seite offen und wir hatten ja schon die ganze Zeit überlegt, ob wir uns gleich nochmal auf der anderen Seite anstellen könnten, weil da steht ja niemand. Aber es hat einen Grund, dass niemand stand, weil die Station war noch zu.
Ja, irgendwie sind wir nachher darauf gekommen, dass die eine Seite wohl wirklich wahrscheinlich nur für Expresspässe ist, weil der Eingang war auf alles von der Vorderseite, was ja auch sinnvoll ist. Ging dann eben so unter der Bahn lang, aber da kam man als normaler Besucher auch gar nicht hin. Also ich vermute, das war für Expresspässe, weil zwischendurch auch in Benutzung war. Da stand auch die ganze Zeit ein Mitarbeiter, der natürlich bei dem durchfahrenden Wagen, also musste er dann wieder die Bügel noch zudrücken. Das ist natürlich auch ein super
Job. Und das Bestätigungsknöpfchen drücken.
Genau, das Bestätigungsknöpfchen.
An dieser Bahn, wie auch an fast allen anderen Bahnen, gibt es für Leute mit Gepäck und Sachen in Taschen Schließfächer und Körbchen. Körbchen, da packt man so die losen Gegenstände rein und
Parkpläne.
Genau. Und alles, was man so hat. Und das wird dann eingeschlossen und hinterher kommt dann ein Mensch mit einem mobilen Metalldetektor. Guck nochmal, ob wirklich kein Parkplan oder ähnliches in der Tasche ist. Und wenn man diese Kontrolle hinter sich hat, kommt nochmal jemand, der möchte, dass man Taschen abklopft.
Ja, ob wirklich nichts drin ist.
Genau. Ich habe immer schön auf meinem... was hatte ich in der Tasche?
Ein Schlüsselbund.
Nee, den habe ich sogar abgelegt. Ah ja, ich hatte hinten meine Taschentücher im Portemonnaie. Da habe ich immer schön drauf geklopft. Den ganzen Tag über. Das war so ein bisschen sinnlos. Also einmal habe ich gesehen, wie jemand, also wie der mit dem Metalldetektor zu einem hinging. Ich glaube, der hat einen Knopf, um den piepen zu lassen. Der hatte halt das Handy sichtbar in der Tasche. Das zeichnete sich von außen ab. Der wurde dann piep, oh, ach so, oh, oh. Aber sonst...
Ich hatte es aber auch einmal, dass bei mir hinten an der Arschbacke ein Knopf gepiept hat.
Ja, aber die Dinger haben teilweise nicht mal bei der Gürtelschnalle gepiept. Also das Ganze ist auch, glaube ich, viel Show und... Es war ganz gut organisiert durch diese Schließfächer direkt so in so einem, meist in so einem Vorraum der Station, sodass dann das nicht so aufgehalten wurde. Die Schließfächer kostenlos. Man kriegt dann so ein Armband, so ein Spiralarmband um, dass der auch fest sitzt. Das habe ich schon deutlich schlechter gesehen, deutlich umständlicher und es klappt sicherlich, also zumindest in Japan reicht das wohl, um die Leute wirklich mit leeren Taschen fahren zu lassen. Ich meine, dieses Theater, was Universal in Orlando macht, mit Sicherheits, mit so, einem Gate wie am Flughafen und dann Handdetektoren und also ich glaube, das frisst deutlich mehr Zeit. Irgendwann wird es auch albern, aber naja, es war nicht bei allen Achterbahnen so.
Nee, aber bei den neueren, sagen
wir es mal. Bei den neuen war es, ja. Bei den alten war es irgendwie nirgends.
Das
Metalldetektor.
Ja, gut, der Metalldetektor, wo. Naja gut, ja, aber also Steel Dragon ist jetzt ja auch nicht neu, da war es ja auch.
Ja, aber, ja gut.
Oh, ja, ja.
So, nee, die eigentliche Fahrt noch von dem Arashi. Das Layout ist ähnlich wie bei den Six Flags Dingern. Es kam uns trotzdem ein wenig zahmer vor, weil wahrscheinlich diese Gondel in Schwung bringen Bremsen nicht ganz so häufig gesät waren.
Ich kann es überhaupt nicht mehr, dass ich meine, das ist ein Jahr, über ein Jahr her, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie wild die Fahrt jetzt war. Also es war ganz okay, also es sind halt nicht so wild eben wie ein Sackspin, so dass du da irgendwie denkst, du fliegst völlig auseinander. Die mit den Bügeln irgendwie hing ich komisch drin, wenn es kopfüber ging, also richtig bequem war es da gerade dann nicht, aber ja, also ich denke, das ist eine gute Bahn für viele Parks, weil sie eben vorhersagbarer ist und eben nicht so wild und das natürlich auch Leute abhält. Kann ich verstehen, dass sie so viele davon bauen gerade.
Genau, und wir dachten zunächst auch, beide Bahnen, beide Spuren sind gleich, aber am Nachmittag entdeckte ich noch, dass es vereinzelt unterschiedliche Bremsenkonstellationen gibt.
Ja, aber also bei Six Flags, also im Great Adventure, wo wir waren, war gleich die allerersten Anschaukelbremsen waren schon unterschiedlich. Hier war es, glaube ich, in der zweiten Etage waren irgendwie anders, ne?
Genau.
Ja, das machen sie also weiterhin. Tja, aber wir konnten es nicht ausprobieren. Wir hatten anderes zu tun.
Genau, zum Beispiel weitergehen zum Flying Coaster von B&M, dem Acrobat hier.
Genau, wir standen davor und haben das gelesen. Wir waren also Acrobat-Rieder. Ja, was ist denn das für eine Achterbahn?
Oh, das ist ein Flying Coaster.
Was für einer?
Von B&M, so ähnlich wie Manta im...
Genau wie Manta.
Genau wie Manta in Orlando, nur eine andere Farbe.
Hörte ich.
Hörte ich, doch, ist so.
Na, ich hab's noch nicht erlebt.
Ist, glaube ich, heller.
Ja, das kann sein. Selbst das Wasserelement haben sie nachgebaut.
Ja.
Diese Wasserkurve.
Effektvoll.
Ja. Und nicht, außenrum nicht so hübsch gestaltet, ne?
Richtig.
Das muss man dann schon sagen.
Demzufolge ist das Ganze natürlich auch mit einer Doppelladestation, die morgens nicht benutzt wurde. Morgens war generell bei der Bahn nur ein Zug im Einsatz. Ich bin das Ganze nachmittags nochmal gefahren. Da waren dann auch beide Stationen im Einsatz. Mit zwei Zügen.
Man muss ja auch sagen, als wir da morgens ankamen, also wir haben beim Ahashi haben wir schon ein paar Minuten gewartet. Ich sag mal so 10 Minuten, Viertelstunde. Mhm. Hier kamen wir dann an und ich meine, das ist die zweitneueste Achterbahn im Park und vor uns stand eine Person. Und es wurde gerade der Zug beladen. Gut, sie steht auch in so einer komischen Sackgasse. Wahrscheinlich die Leute, die in die Richtung rennen, werden erstmal zum Steel Dragon gerannt sein. Da war dann in der Warteschlange schon deutlich mehr los. Was auch bei uns der Grund war, warum wir dann eben jetzt zum Acrobat gegangen sind. Das hat sich dann ja auch voll ausgezahlt. Also das ging dann auch recht flott. Also relativ. Man muss sagen, es wurde an dem Tag jetzt auch, wir können es schon verraten, nicht nennenswert voller. Also es waren auch dann wenig Mitarbeiter in der Station, also nur 4. Und das reicht halt nicht damit. Es müssen ja 2, müssen ja die ganze Fahrt über vorn und hinten auf dem Checkpoint stehen und dem Zug hinterher kommen. Oder so. Deswegen konnte nicht schon in den Schließfachbereich eingelassen werden, während der Zug fuhr, sondern das ging erst danach. Normalerweise bei vollerem Betrieb würde man eingelassen, schließt seine Sachen ein, steht dann in einem Bereich oder steht dann schon an den Gates und die Leute, die gefahren sind, kommen dann raus, können ihre Sachen aus dem Schließfach holen und dadurch überschneidet man sich nicht. Und hier war es so, die kamen raus, haben geleert, dann konnten wir rein. Bei dem Andrang war es dann auch okay, aber später haben sie es ja geändert.
Genau.
Wie war es Nachmittag?
Nachmittag war es etwas flotter, allerdings war trotz allem nur eine Operatöse in dem Bedienerhäuschen, die immer von der linken Seite zur rechten Seite gewechselt hat. Okay. Also wenn der linke Zug angekommen war und alle Bügel geöffnet waren, setzte sie sich auf die rechte Seite und startete dann da alles. Bügel schließen und sonst
was. Ah, sehr schön.
Sehr gut.
Ja. Trotz allem, ich kannte ja Manta noch nicht. Ich fand es eine schöne Fahrt.
Ja, also ich finde es halt interessant, ne, was mir dann irgendwie auch so im Laufe des Tages auffiel, das ist in anderen Parks, ist das die Hauptattraktion. Mhm. Und auch in SeaWorld Orlando, was jetzt kein kleiner Park mit wenigen Besuchern ist, war das jetzt, also natürlich nicht die eine Hauptattraktion, aber so achterbahnmäßig, bevor jetzt Marco kam, war das ziemlich sicher die Hauptattraktion, was Fahrgeschäfte angeht. Ich meine, klar, die hatten noch den Tierteil oder haben den Tierteil. Aber trotzdem so. Und das ist eine Bahn, wo wir nachher nicht mal überlegt haben, fahren wir sie nochmal. Also so, ne, als wir alles durch hatten und so, was, also du hast es gemacht, aber so in der Runde.
Nur weil ich ins Orlando noch nicht kannte.
Ja, aber eben bei uns in der Runde war so, was fahren das und das. Und keiner hat irgendwie noch gesagt, ich will noch hier den Flying Coaster. Und das ist so, Moment. Also das sagt schon was über das Achterbahnportfolio in diesem Park. Natürlich dann auch eine Sache, wir sind dann auch Bahnen gefahren, die einfach Exoten sind für uns, für Japaner vielleicht nicht so.
Genau.
Aber noch zum Acrobat, also die Fahrt, ja, ich kannte sie schon, aber natürlich, also recht, also momentan längster Flying Coaster der Welt. Nee.
Quatsch, den machen wir morgen.
Ich behaupte das Gegenteil. Ein ziemlich langer Flying Coaster, ein Brezel-Element, Brezelknoten, also alles drin, was man braucht und macht Spaß, also ist eine gute Sache.
Genau, hat so die typischen Elemente, die ein Flying Coaster braucht.
Und drückt im Brezel.
Ja.
Sehr gut sogar.
Das ist richtig.
Ja, und weiter ging es zu einer ungewöhnlichen Attraktion für einen Mitteleuropäer.
Oh ja.
Nämlich den Ultra Twister.
Yeah.
Es ist ein Ultra Twister.
Wunderbar, wie kreativ. So kreative Namen, das kommt, glaube ich, noch häufiger in diesem Park vor.
Ja, also das ist so eine Bahn, wo man in so eine Art Röhre fährt und dann so einen Wagen hat, wo 6, 8?
Sechs
Mann drin sitzen und dann an der Seite dann die Führungsräder für den Wagen sind und hoch, runter Inversion, wobei Inversion Inline-Twist ist.
Ja.
Gefahren wird. Und das Ganze mal vorwärts und mal rückwärts.
Kennt man aus RCT.
Genau. Sonst eher nicht.
Sonst eher nicht so.
Genau, aber das ist eben, das ist genau die Sache. Also dieses, die Schiene ist, ich sag mal, grob auf, ja, auf Herzhöhe. Das ist der Trick an der Sache natürlich. Also ein, oder warum man es damals so gebaut hat, um sanftere Inversionen zu fahren. Dadurch, dass man, wenn die Schiene schon auf Herzhöhe ist und ich dann eben einmal das linke Rohr einen Vollkreis beschreiben lasse und das rechte Rohr, dann mache ich eben eine Drehung genau um meine Herzlinie. Und das war mit einer unten liegenden Schiene damals einfach schwer zu berechnen oder vor allem schwer zu biegen. Ich meine, berechnen kann man alles, wenn man sich genug Zeit nimmt, aber dann die wirklich so zu biegen, dass sie sich außenrum dreht. Also sie muss halt nicht einfach, ich kann die Schiene nicht einfach zur Seite knicken, ne, wie bei so einem Corkscrew, sondern ich muss sie außen um den Wagen herum drehen, damit die Leute im Wagen eben auf der stabilen Linie bleiben. Und das war hiermit deutlich einfacher zu bauen. Das war die Grundidee dahinter. Problem ist, man kann zum Beispiel keine Links-Rechts-Kurven fahren.
Genau.
Hat sich nicht so richtig durchgesetzt. Es gibt ein paar davon oder gab ein paar davon, sind dann auch weniger geworden. Es ist halt, die Bahn fährt, also hat einen 90-Grad-Lift.
Genau, also man steigt erstmal in der Station ein, ja. Man guckt, man fährt dann rückwärts los, kommt dann zu einer Weiche sozusagen.
Erstmal fängt die Schiene an, weil damit ich einsteigen kann, muss natürlich die Schiene an einer Seite unterbrochen werden. Deswegen hat der Wagen noch unten Zusatzräder und eine Zusatzschiene in der Station. Das ist echt ein bisschen aufwendig. Das fädelt dann, das Fahrwerk auf der rechten Seite fädelt dann in diese rechte Schiene ein, in die normale. Genau, dann fahren wir rückwärts.
Genau, und dann geht diese Weiche quasi nach oben, sodass man auf dem Rücken liegt. Und dann geht es senkrecht nach oben.
Genau, dann auch wieder, da gibt es einen Kettenlift, aber der ist natürlich in dem unteren Bereich nicht, weil da ist ja halt unsere Kippweiche. Deswegen gibt es so einen Stempel von hinten, der einen nach oben drückt. Und, und dann fährt man nach oben und denkt sich so, schon steil.
Ja.
Und vor allem irgendwann in den 80ern, keine Ahnung, wann wurde das Ding gebaut?
Ja, das werden wir gleich wissen. jedoch geht, wenn man dann oben ist, dann fährt man erstmal nach unten sozusagen ein First Drop wieder senkrecht.
Das sind schon 90 Grad, ne?
Und dann kommt halt ein schönes Tal und dann kommt wieder ein schöner Camelback.
Und da geht's richtig Airtime drauf.
Ja.
Trotz Schulterbügeln, aber doch schön spürbar und nicht unangenehm. Und dann geht das Getwiste los.
Wobei das hier auch sehr angenehm noch
fahrbar war. Ja, das war ja die Grundidee des Ganzen, ne? Dass man eben im Inline twistet, rund um die Herzlinie.
So, und nach dem Twistern fährt man dann wieder in eine Art Weiche, wird vollkommen abgebremst. Und dann klappt irgendwas runter und das ganze Fahrt geht rückwärts nach unten weiter.
Die nächste Fahrt geht rückwärts. Also man wird so 45 Grad nach unten gekippt, würde ich sagen. Und dann ja, geht es rückwärts wieder in der unteren Ebene.
Genau, man nimmt ein bisschen Fahrt auf, weil es nach unten geht. Und anschließend folgen wieder zwei Überschläge.
Wieder, man ahnt es schon, Inline-Twist. Geht ja nichts anders. Ja doch, einen Dive-Loop hätte man damit bauen können, ne? Ja. Das wäre gegangen.
Ja. Sind sie aber nicht drauf gekommen.
Ah, wer weiß. Vielleicht sind sie drauf gekommen.
Vielleicht haben sie es
dann doch gelassen.
Vielleicht haben sie es gebaut und...
Und gemerkt, dass es nichts ist. Egal, wir wissen es nicht. Nee, aber die Fahrt war...
Sehr angenehm. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt.
Also eben erstmal war die Erwartung so, ne, eine Togo-Autobahn von 1984. Ich habe jetzt geluschert hier. weiß man nicht so, aber Fahrt war sehr angenehm, bis auf, also die Schluss, also diese Bremse auf dem Hinweg am Ende, die hält einen wirklich auf Null an, recht bestimmt.
Schlagartig.
Es macht Bock. Und das ist, beim zweiten Mal ist das dann auch nicht mehr schlimm, weil man es ja weiß, aber sonst der Rest der Fahrt ist halt nicht so super spektakulär, weil sie, klar, es ist 90 Grad Lift und sowas, aber das kennt man inzwischen auch, damals war es natürlich noch was ganz anderes, aber heutzutage sind wir X-Eurofighter gefahren und sowas, da ist das nicht mehr so spannend.
Aber selbst wenn man mal 10 Jahre zurückgeht, wo gab es das schon mal?
Ja, natürlich, aber eben jetzt heutzutage, wenn ich da einsteige, dann ist die Fahrt ganz nett und ich bin sie nachher auch nochmal gefahren. Aber klar, ne, zur damaligen Zeit muss das ja wirklich eine Offenbarung gewesen sein, so ein Ding, was die Fahreigenschaften angeht.
Ja, aber auch hier bei dem Teil hat man halt gemerkt, dass alles in einem guten Wartungszustand war und dass viel gewartet war, konnte man auf dem Weg zum Steel Dragon auch gleich an den Vigant Bobcats sehen, die heute, die den Tag geschlossen waren. Und es waren halt andauernd irgendwelche Mechaniker am Werk und haben irgendwo an dem Metallschienen oder wie Metallrinnen rumgefummelt und irgendwas kontrolliert gemacht, wie auch immer.
Hier wird gut gewartet, die haben da rumgefummelt. Nicht fummeln und auch keine Dritten fummeln lassen. Ja, leider waren die beiden Bobcats geschlossen. Bobcat-Doppelanlage, die einzige außer Zentraleuropas. Ach, das ist schon ein bisschen schade, die wäre ich ja schon gern gefahren.
Unter Palmen.
Ja, so, wie ging es dann weiter? Ralf.
Wo sind wir dann hingegangen? Ja. Zu der Achterbahn, die wir schon aus der Ferne gesehen haben.
Genau.
Den Steel Dragon 2000.
Manchmal heißt er auch New Steel Dragon.
Warum? Aber wegen neuer Zug.
Weil er irgendwann neue Züge bekommen hat.
Wie? Die sehr luftig sind für japanische Verhältnisse.
Ja. Das ist richtig. Als wären sie von Europäern gebaut worden. Mysteriös.
Ja, also wir haben hier ungewöhnliche B&M-Züge. Mhm. Aber wenn man sie sich dann genauer anguckt, wenn man mal live vor Ort ist, dann mag man das auch erkennen. Also ich habe vorher Bilder gesehen, das sah komisch aus. Aber wie ich jetzt...
Du bist dann da und das sieht immer noch komisch aus.
Nee, aber wie ich es jetzt so live gesehen habe, okay, da war B&M für mich erkennbar. Sieht halt aus so ein bisschen wie diese Silverstar-Sachen, nur dass halt zwei Sitze nebeneinander sind und nicht vier und dafür ein Gang links und rechts.
Ja, also sie sind... Naja, also sie muss natürlich so breit gemacht werden wie die alten Züge, die da drauf fuhren. Deswegen hat man wollte wohl einen ebenen Einstiegsbereich haben. Das heißt, das geht nicht irgendwie hoch und runter, sondern eben wie bei den Megacoaster-Zügen von B&M. Das ist eine Platte und die ist halt ein bisschen breiter als die zwei Sitze, die da drauf sind. Aber es wird nicht. Also einen dritten hätte man vielleicht noch drauf bekommen. Aber es waren vorher auch nur zwei Sitzer. Das ist ja auch eine Sache der Belastung des Gewichts. Man sitzt sehr hoch. Das ist auch der Grund, warum diese Bahn eine Größenbeschränkung von 1,85 Meter hat, die sehr exakt kontrolliert wird.
Jetzt konnten wir uns alle mitfahren.
Ja.
Ja.
Genau. Also müssen wir alle kleiner als 1,85 sein.
Genau.
Genau. Also dadurch einfach, dass sie die Züge eben hoch, also jetzt die Sitzposition deutlich hochgesetzt haben, gibt es so zwei Stützen. Da sollte man während der Fahrt, glaube ich, nicht die Beine oder die Arme ausstrecken, wenn man entsprechend groß ist. Aber wenn man halt nicht ganz doof ist, dann passiert einem das auch nicht. Also man ist sich ja dessen bewusst, dass es da die Begrenzung gibt. Und da sind natürlich auch noch entsprechende Sicherheiten drin. Ne? Aber ja, die Bahn ist von Morgan. Hatte demnach auch Züge von Firma Morgan und die wurden dann 2013 gab es eben, also zur 2013er Saison gab es neue Züge eben von B&M, was damals auch eine große Überraschung war. B&M hat einmal Züge für eine Holzachterbahn gebaut, in an und dazu mal, also wirklich lange
ist es her. Six Flags Magic Mountain.
Dafür haben, ja, aber nicht für die Bahn, auf der sie zuletzt fuhren.
Ich weiß.
Genau. Naja, wie auch immer, aber dass sie jetzt dann, als dann die Nachricht kam, die kriegen neue Züge, okay, von B&M, also die Fanszene war überrascht und haben sie seitdem auch nicht wieder gemacht. Ja, der Unterschied vorher waren das halt wirklich so, naja, so Hypercoaster-Züge, die eben erstmal so ein Kasten sind. Also ich glaube, das Fahrgefühl war jetzt, hat dadurch sicherlich gewonnen. Sicherlich auch der Fahrkomfort. Da weiß B&M ja schon, was sie bauen. Und augenscheinlich ist das Schienenmaterial in einem so guten Zustand oder schon von Anfang an so gut gewesen, dass die Fahrt auch sehr angenehm war.
Genau, also für eine Bahn mit 150 km/h fand ich das sehr angenehm zu fahren. Also das hätte weitaus schlimmer sein können. Mhm. Gerade da sehr lange auch hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Auch ein Grund, warum die Bahn ziemlich große Räder hat.
Ja, die Laufräder waren ganz eindrucksvoll. Genau, also das haben wir vielleicht auch noch nicht gesagt, 97 Meter ist die Bahn hoch. Das ist schon, man sitzt so auf dem Lifthill und ne, das ist ja, ich sag mal, jetzt bei Fury geht das deutlich schneller. Aber hier sitzt man und guckt nach oben und denkt so, oh, oh Mensch, da kommt noch so viel. Immer noch.
Ja, also
oh, jetzt. Nee.
Nee. Ach, jetzt wechselt die Kette von links nach rechts.
Genau, das Ding hat auch noch zwei Kettenmotoren und zwei getrennte Ketten, weil man damals so dachte, irgendwie so einen langen Lift mit einer Kette, das brauchen wir mal lieber nicht. Ich fand in den ersten Tälern fand ich es ein bisschen hoppelig. Ja. Also da war dann schon so die Grenze dessen erreicht. Ich fand es aber völlig erträglich. Andere aus unserer Gruppe, denen war das zu viel. Ich glaube, ich hatte mich auch jetzt nicht so angelehnt. Das hilft dabei so, ja, dann auch immer. Und eben am Anfang ist es eben so eine Airtime-Nummer mit Airtime-Hügeln. Wobei die erste Fahrt genau in der Mitte des Zuges war, da war es ein bisschen knapp. Ich hatte dann die zweite Fahrt in der ersten Reihe, da war sie ausreichend vorhanden. Und ist die Bahn schnell vorne, sage ich euch. Das macht Spaß. Und naja, dann kommt nach den Airtime-Hügeln kommt so ein bisschen so Kurvenkombination, also so Helices. Ob genau. Jetzt Ganze, weiß ich gerade nicht, aber also langgezogene Kurven. Und dann geht es irgendwie nach dem bisschen eben Helix links, Helix rechts. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter, geht's dann auf den Rückweg und das sind so kleine Airtime-Hügel, die mir bei der ersten Fahrt war dann so nach der Hälfte dieser, jetzt weiß ich nicht, wie viel da kommen, also 8 Airtime-Hügel oder so, war dann so, oh ja gut, jetzt, oh noch einer. Aber bei der letzten Fahrt muss ich sagen, vorne war so, ui, 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 super.
Genau, also diese kleinen Hügel kommen natürlich auch nach der Blockbremse, die leider, oder die greift, das wird schon seine Gründe haben, sie reduziert deutlich, aber ja, bei der zweiten Fahrt war das alles sehr viel angenehmer als genau im Wagen 7 von 14.
Ja, ja, also Reihe. Reihe 7.
Reihe,
aber genau. Ja.
Ich fand dieses Rumgezuppel hinter den Helixen in den Airtime-Hügelbereich, wo man durch die Stützen sich fädelt, fand ich sehr eindrucksvoll. Und ja, dann so, oh, links, rechts, oh, wir müssen nochmal, jetzt haben wir es geschafft.
Ja, das also,
war sehr lustig.
Ich war ja skeptisch im Vorhinein, muss ich zugeben, weil ne, so die Megacoaster, bevor Intermin und B&M das irgendwie so aufgewickelt haben, dieses Feld, also ne, was Aero gebaut hat, und ja, das ist alles nicht so richtig überzeugend, aber,
ja, aber
dies hier ist wirklich...
Aero ist das eine, aber diese Morgenbahn, die ich bisher gefahren bin, Steel Force im Dorney Park zum Beispiel,
ja, die
haben mir eigentlich sehr gefallen.
Ja, aber ist auch, war schon besser als so ein Big One oder sowas, aber zwischen Steel Force und der Bahn ist nochmal ein Riesenunterschied, finde ich. Also Steel Force war so, ja, ganz nett so, okay, muss ich aber nicht normal fahren, so. Kann man, muss man aber nicht. Also weiß ich, da hat es andere auch deutlich mehr begeistert. Und dies hier, ja, das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und das eben ist auch heutzutage, 17 Jahre später, immer noch eine Weltklassebahn. Also auch wirklich eine, die ganz vorne spielt und nicht einfach nur, oh ja, Höhenrekord und Rest vergessen wir mal.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie so in den großen Statistiken so auftaucht, aber ich vermute mal, das wird auch daran liegen, wenn sie nicht auftauchen sollte. Die meisten, die da wählen, Amerikaner, kommen da nicht so häufig hin.
Ja, Amerikaner und Europäer sind natürlich in entsprechenden amerikanischen und europäischen Publikationen stärker vertreten. Macht sicherlich auch was aus. Wobei es ja auch da gibt es natürlich auch wieder die Gruppen, die irgendwie so einen Exotenbonus da irgendwie den Sachen geben, so, ne, wo lange Jahre irgendwelche Bahnen in Korea immer auf Platz 1 waren, weil Theme Park Review da mal war und das dann so abgekultet wurde. Weiß man nicht, aber wie gesagt, diese Bahn, da müsste sich kein europäischer Park drum schämen, die stehen zu haben. So,
auf das, keinen Fall.
Wäre immer noch. Ja, gut, bei der Höhe wäre das auch mal deutlicher Europarekord. Was klassische Achterbahn.
Was klassische Achterbahn,
ja, genau. Wir haben inzwischen auch diese Abschussmokel da. Das gucken wir uns demnächst an.
Genau.
Egal, also wir sind dann nachher nochmal gefahren, da standen wir doch nochmal deutlich länger. Genau, die Bahn macht um 14 Uhr Wartungspause für eine halbe Stunde, muss man auch sagen.
Da wird ein Zug rangiert doch eigentlich nur, oder? Was machen die da?
Ich denke, sie werden beide rangieren und nochmal kontrollieren, Räder kühlen, keine Ahnung.
Weiß ich nicht, was das für eine Bahn ist, die nur einen halben Tag laufen kann, aber naja.
Aber die hatten nur 3 Züge, meine ich. Den schwarzen, der war den ganzen Tag drauf und
echt?
Ach, toll, der gelbe war einen halben Vormittags und der rote war nachmittags. Ich habe das recherchiert.
Sehr gut.
Es ist schwarz-rot-gold.
Sehr, sehr aufmerksam. Sehr gut.
Noch sehr zu empfehlen, der Soundtrack der Bahn.
Schnauze.
Ich wollte dich schon eigentlich fragen, ob du singen möchtest.
Ich möchte nicht singen. Wir haben es auch leider nicht rausgefunden, obwohl es jetzt nicht so schwer war, sich den zu merken.
Doch, fast. Das ist japanisch.
Das war, aber er wurde ja 200-300 Mal wiederholt.
Im Wartebereich läuft eine Soundschleife, die 20 Sekunden lang ist, wo so ein Typ irgendwas singt auf Japanisch, was endet mit, habe ich vergessen.
Oh no. Nuki Nuki oder so.
Und das gibt's. Also, was das für eine Quälerei, ich weiß nicht, was da los ist, aber eine 20-Sekunden-Tonschleife, das gab es, glaube ich, in dem Park noch an mehr Stellen. Und die haben Mitarbeiter. Ey.
Wir waren glücklich, dass zwischendurch mal Sicherheitsanweisungen kamen.
Ja, genau, zwischendurch ging die Musik aus und dann war immer happy, happy. So.
Allerdings muss man dazu sagen, in der Station lief andere Musik. Die Gewerkschaft hat das bestimmt durchgesetzt.
Ja, kann sein. Naja, also, wer mal nach Japan kommt, können wir empfehlen, die Bahn. Sehr gut. So ein, ja.
Längste Wartezeit, ne? Die wir hatten am Tag.
Genau, bei der zweiten Fahrt.
75 Minuten, ja.
So, weiter ging es dann mit einer deutschen Kreation.
Kreateur de...
Nämlich unweit von der Steel Force steht eine...
Steel Force heißt...
Steel Dragon.
Steel Dragon.
Ja, unweit von Arashi. Unweit von... Der Park ist nicht so groß, muss man dazu sagen.
Steht eine wilde Maus Doppelanlage. Leider... Nur die linke Seite im Betrieb. Wobei die rechte war auch im Betrieb, aber nur für Testzwecke.
Ja, sehr schade. Wir hätten ja gerne hier Full Count, aber nein. Eine Mack-Wilde Maus.
Eine Kirmesanlage?
Also so sehr Kirmesanlage, dass das Kassenhäuschen noch davor steht. Man geht durchs Kassenhäuschen, das klassische Mack-Kirmes-Wilde Maus-Kassenhäuschen. Im Kassenhäuschen sind sogar Schuko-Steckdosen verbaut. Aber oben drüber steht Wild Mouse auf Englisch und also ist nicht eine Reiseanlage gewesen. Die ist da neu hingekommen, so wie ich das gelesen habe. Und oben am Lift steht irgendwie Nagashima Spa Land auch. Also okay. In Leuchtschrift so. Und
wir hätten einmal diese Anlage genauso.
Ja, ich glaube, genauso ist es gelaufen. Nur da oben unser Name. Und Englisch bitte. Sonst wirklich exakt Kirmesanlage.
Hat geklappt.
Aber es gab natürlich Schließfächer. Aber ich meine, da musste ich meine Brille nicht ablegen. Bin ich mir gar nicht sicher.
Musste ich auch nicht.
Ja. Aber genau, ich glaube, den Taschentanz musste man trotzdem machen.
Klar.
Hey, oh. Ja, war eine wilde Maus, ne?
Wilde Maus, ordentlich gewartet, fuhr sich gut.
Wie so eine Mack-Wilde Maus halt fährt. Und wie es sieht aus, ja, wie die Kinzlermaus. Schon schön. Direkt dahinter steht ein Frisbee. Auch hier wieder. Also es ist eine Parkversion. Dies ist kein Mittelbau drunter, aber der Eingang geht am Original Frisbee-Kassenhäuschen vorbei. Haben sie mitgekauft. Was gab es nachher noch irgendwo? Ich überlege gerade. Irgendeine Attraktion hatte noch auch wirklich so ein Kassenhäuschen dran. Naja, fällt uns vielleicht nachher noch ein.
Ja, aber nicht nur, dass sie ein Frisbee hatten, sie hatten auch ein Giant Frisbee.
Ja.
Es gibt viele Anlagen in mehreren Versionen.
Ja, also Schaukeln ist beliebt.
Schaukeln ist sehr beliebt. Es gibt drei Schiffschaukeln, wobei die beiden großen jeweils 144 Sitzplätze haben.
Und nur jede Viertelstunde, zumindest gestern, betrieben werden.
Ja, die Zeiten haben sich tatsächlich auch geändert, aber damals, ne, war das halt, brauchte man mehr als 144 Sitzplätze, also nimmt man doppelt einen riesen Schiffschaukel, also 288. Plus davor quer steht noch eine kleine Schiffschaukel. Kleine Schiffschaukel, wer im Heidepark mal war, kennt vielleicht Bounty. Das ist die kleine Schiffschaukel.
Also hier wirkt auch wirklich klein neben den beiden.
Sehr klein.
Ja. Und dann gibt es noch, damit die Schaukelei noch nicht zu Ende ist, gibt es noch einen Rock and Tug.
So ein Überschlags
Looping Space Looping Starship von Intermin. Ist ja auch ein Schaukelschiff, nur halt, dass es noch Überschlag macht. Was gibt's noch an Schaukelanlagen?
Es ist das wäre es, was mir jetzt einfallen würde.
Ja, also da ist der Park
verschaukelt.
Da wird nicht ersetzt, sondern einfach dazu gebaut. Und die tun auch nichts weg. Also die haben keine einzige Achterbahn außer Betrieb genommen.
Genau, es sind noch alle Achterbahnen, die sie gebaut haben, sind noch da.
Also in Betrieb jetzt, die eine Maus. Naja,
aber die werden mal versetzt, ne? Also die im hinteren Parkteil, der Ultra Twister wurde, glaube ich, mal versetzt.
Und die Corkscrew auch.
Die standen, die hatten auch neue Fundamente, ne?
Irgendwie. Genau, die sind 2012 da hingezogen, wo sie jetzt stehen. Die standen vorher wahrscheinlich da, wo der Kinderbereich war.
Ah. Okay.
2012 kam dieser Peter Rabbit. Aber jetzt greifen wir vor.
Oh.
Erstmal ging es zu einer weißen Wand, wie sie genannt wird.
Ja. Du stehst vor einer Wand. Der White Cyclone, eine Holzachterbahn von 1994, also aus der Neuzeit der Holzachterbahnen, von Firma Intermin.
Angeblich.
Nee, das ist von Firma Intermin.
Ach so.
Also du gehst zu Firma Intermin und sagst, ich hätte gerne Holzachterbahn. Dann sagen die, jo.
Wir haben was.
Können wir liefern. Kleinen Moment, wir müssen mal telefonieren. Genau, das war die Stand Company, die damals für Intermin die Dinger zugeliefert hat. Interessanterweise hier sind die Züge nicht von Intermin, sondern sind
klassische PTC-Züge. Sind
PTC-Züge. Das bei den anderen Intermin-Bahnen war es dann ja meist so, dass die Züge zumindest von Intermin waren. Das Ding ist ein Trumm. In jeder Hinsicht.
Genau, also es ist 42 Meter hoch, 1700 Meter lang und ja, man ist lange unterwegs, nämlich genau etwas über 2,5 Minuten.
Genau etwas.
Genau, ja.
Ja, und das ist jetzt schon so eine Höhe, die für klassische Holzachterbahnen, sag ich mal, vor der Great Coasters und wie heißen sie hier, Gravity Group Zeit. Das kann schon kritisch werden.
Gewagt.
Ja, das ist so eine Höhe, ja, das kann schon eher unangenehm werden.
Also, sie rappelt während der Fahrt. Also, ich fand es noch vollkommen in Ordnung.
Echt nicht.
Andere nicht.
Ja, wir standen an und irgendjemand gab die Losung aus, ich fahre nicht auf der Achse. Und dann andere so sind zwei Reihenzüge. Ja, aber in der ersten Reihe vom Wagen sitzt man mehr hinter der Achse. Okay, da bin ich auch gefahren. Ich weiß nicht, wie es in der zweiten Reihe war, aber...
Auch ganz gut.
Ja, Toni, du hast dich nicht zu beschweren, ich weiß. Aber nein, also es war jetzt nicht kein Dahinschweben in irgendeiner Form, dass ich sage, oh, ich hätte auch einschlafen können.
Nee, es war ja auch keine butterweiche Fahrt, es hat gerappelt, keine Frage.
Genau, aber nichts, also ein, zwei Stellen vielleicht, die so ein bisschen hoppeliger waren, aber insgesamt schon echt in Ordnung. Ich musste jetzt nicht normal fahren, aber... Das Layout ist ganz schön. Man startet mit so einer langen Helix und macht dann so einen hübschen Hüpfer über die Einfahrt in die Helix und dann in die große. Nee, erst gibt es eine große Abfahrt.
Genau.
Dann diese Helix. Aber es ist halt wirklich einfach. Und es ist eben ein weiß gestrichenes Holz. Und es ist einfach unglaublich viel Holz vor einem. Um einen rum.
Also diese Helix mit, sagen wir mal, vielleicht 5-7 Meter Höhenunterschied, aber oben.
Genau.
Ja, also weit oben.
Ja, also wird dann zum Glück auch nicht so schnell durchfahren. Genau, aber dann hüpft man sozusagen über die Einfahrt der Helix wieder, fährt man ein bisschen hoch und geht dann wieder in eine Abfahrt runter. Und
dann folgt wieder eine Aufwärtshelix.
Ja, noch eine Helix und dann fährt man auch ein bisschen durchs Gebälk. Nicht so super lang, aber also insgesamt, also dieses durchs Gebälk fahren. Also hat mir durchaus gefallen, aber wie gesagt, jetzt kam ich gut damit zurecht, sie nur einmal zu fahren.
Ja.
Sonst, ja. Es gerüchtet ja, dass sie demnächst irgendwie mal umgebaut werden soll. Da lassen wir uns mal überraschen.
Wir sind sie auf jeden Fall, was auch immer passiert,
ja,
noch so gefahren.
Das ja. Original.
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 Ist das Original?
Ja, das ist er.
Ja, die einzige Holzachterbahn im Park. Bei einem Park mit 12 Achterbahnen. Ja, bei einem Doppelzelt 13.
Unsere erste Holzachterbahn in Japan.
Auch das?
Für Teile unserer Reisegruppe.
Für Teile unserer Reisegruppe.
Ja, es gibt Einzelne, die schon Holzachterbahn fuhren.
Ein Einzelne.
Ja. Genau, ich glaube, dass wir kommen jetzt noch ein paar mehr, aber richtig viel wird es ja nicht. Also Japan ist jetzt gar kein Holzachterbahnland.
Genau.
Aber ich sag mal, so eine GCI-Bahn oder sowas würde denen jetzt auch nicht schaden.
Ja. Eben sprachen wir davon, dass einige Bahnen für den Kinderbereich umgezogen worden sind. Jetzt kamen wir in diesen Kinderbereich mit Peter Rabbit.
Peter Rabbit Coaster.
Yes.
Ja. Peter Rabbit ist eine Kinderbuchfigur von Beatrix Potter oder irgendwie sowas. Und der ist interessanterweise sowohl einem Monorail in einem anderen Bereich vom Park als auch in diesem Kinderbereich dieser Achterbahn gewidmet. Und die Achterbahn ist also ein Powered Coaster, fährt eine Linkskurve, eine Aufwärtshelix und eine Linkskurve. Oder so. Also die Aufwärtshelix geht, glaube ich, rechts rum.
Ja, also es hat nicht 150 so, Meter lang.
Ja, es ist nicht so spannend und die Gestaltung ist Wiese.
Hasen sind auf Wiesen unterwegs.
Und ab und zu ein bisschen Schotter, wo das Öl ablaufen kann.
Ja. Ach stimmt, an der tiefsten Stelle der Bahn ist so rechteckig drunter geschottert. Die Vermutung war, falls der Zug da irgendwie ausrollt, oder über Nacht irgendwie dahin rollt und dann ölt oder so, wir wissen es nicht. Ja, das war halt, also das war wirklich Einsteigen, Fahren, Vergessen. Also das war gar nichts. Aber es war nicht unbequem, es war nicht rappelig. Das kann Zamperla auch schlimmer. Du kannst auch direkt im Bild auf links klicken jeweils oder die linke Pfeiltaste drücken, geht auch.
Linke Pfeiltaste. Na gut. Auch weiter ging es im Kinderbereich mit einer klassischen Achterbahn mit einem Zierer-Coaster. Den Children Coaster heißt er hier.
Nein, wie kreativ.
Jo. Er ist für Kinder gedacht.
Ach so. Noch klassisch als Marienkäferchen gestaltet.
Ja.
Und fährt durch ein Wäldchen.
Und ist ein Tivoli-Medium, also eine wirkliche Achterbahn. Also beschreibt genau eine Achti-Fahrt. Und die gibt es auch schon länger als den Kinderbereich. Die ist von 93, der Kinderbereich, seit 2012. Aber steht per Zufall genau in der richtigen Ecke.
83 steht hier.
83, was sagte ich?
92. Oder 93. Irgendwas mit 90.
Sagte ich 90? Ich bin verwirrt.
Es ist.
83. Es ist. Hast du recht. Ja, ne, was soll man sagen? Eine Marienkäferbahn. Wir durften nicht zu zweit im Wagen sitzen.
Das war sehr komisch und der Mitarbeiter war generell etwas demotiviert.
Ja.
Er schlich so durch die Station.
Oh ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Dem jetzt die Schuhe besohlen können. Die Marienkäferbahn.
Check.
Ja. Also generell Marienkäferbahn, also Zierer, Tivoli-Wagen kann man super als Erwachsener zu zweit drin sitzen, die sind entsprechend geräumig. Aber er hat uns anders eingewiesen. Es war jetzt auch, wir waren die Einzigen in der Warteschlange vielleicht. Da, oder dann kamen noch drei, aber der Zug ist ja auch lang genug.
Ja, ich glaube, anschließend muss...
Eine Besonderheit, wir sind praktisch ungebremst durch die Station gefahren. Das war recht flott dann.
Ah ja, stimmt. Ich saß ganz vorne und hatte Angst in dieser Kurve, die da genau, kam.
Die Kurve danach, die zum Lift geht, ist ja jetzt eher nicht überhöht.
Nee.
Das war ganz lustig. Wir fahren so durch und denken so, Moment, das ist... Hui.
Aber ich glaube, danach sind wir erstmal die große Schiffschaukel gefahren.
Genau.
Von der wir bereits sprachen.
Ja, da standen wir davor. Da mussten wir natürlich auch fahren. Wartezeit war... Also
2-3 Minuten. Das war nämlich kurz vor Viertel.
Ja. Für westdeutsche Viertel vor. Oder?
Nee, Viertel nach.
Nee, es war aber Viertel vor.
War es Viertel vor? Egal.
Irgendein Viertel. Ja, ist egal.
Viertel.
Genau, weil die eben...
Es war kurz vor Abfahrt.
Ja, genau. Weil die Schiffschaukel so groß ist, fährt sie 4-mal pro Stunde. Und es sind...
Gestern leider auch nur eine Seite.
Ja, komisch. Dabei saßen schon keine 20 Leute in dem Ding. Bei 144 Sitzplätzen, sage ich nochmal.
Pro Seite.
Pro Seite, pro Schiffschaukel. Ein eindrucksvolles Teil, 144, ich rede Quatsch. Es waren ja mal 10er rein, 140.
Okay.
Das ist mir sehr unangenehm. Da habe ich die Kapazität deutlich überschätzt. es sind 10er rein, wobei sich immer 5 Leute einen massiven Schoßbügel teilen, den eine Person kaum bewegt bekommt. So ein
Oschi-Weiß.
Massiv.
Ah, massiv. Sehr massiv.
Habe ich den Witz verpasst?
Nö. Ja, ich auch.
Na gut, war sehr massiv.
Ja. Okay, ja.
Ich wollte das nur nochmal betonen.
Ja, ja, ein sehr massiv. Also wirkt, war wirklich so mit einer Person, also an die Massenträger dieses Dings. Also, musst du so richtig dran zerren, dass das runterkam und auch das auf. Also als der Bügel nachher aufging, war so, du schiebst den hoch und er hatte so eine Federspannung und bombste dagegen. Also war gebremst, also war mit so einem Gummipuffer. Aber das war schon, allein das war schon sehr eindrucksvoll. Die Fahrt war, wie war die Fahrt?
Nicht sehr spektakulär.
Belanglos. Ich fand's ziemlich lahm.
Also ich hatte mir mehr erhofft. Also kam kaum was rum.
Bei der Höhe hätte ich auch mehr Kribbeln erwartet.
Wobei es ja auch nicht richtig doll ausgeschwungen ist. Also es war ja gerade mal so, dass das Boot denn gerade mal so die Station verlassen hatte.
Ach so. Wir saßen ganz oben. Also ich saß ganz oben.
Ich saß vorletzt.
Ihr seid
ja noch umgezogen.
Ich bin noch umgezogen.
Ihr seid ja in die Reihe mit den Japanern gegangen.
Ja, wir sitzen neben fremden Leuten.
Ja, das ist in Japan ja sehr ungewöhnlich.
Aber wir haben uns nicht den gleichen Bügel geteilt.
Okay.
Das habe ich schon mal.
Dann ging es noch.
Ja. Aber...
Ja, schade, ne?
Kein Kribbeln.
Hatte man mehr erhofft. Aber meiner Erfahrung nach ist ja auch... In Efteling gibt es ja auch eine deutlich größere Schiffsschaukel, also diese Standardgröße. Und auch da ist die Fahrt schon so langweiliger. Und je kleiner, desto heftiger. Ne, fahr mal so einen Hege-Windschaukel, wo du so drin sitzt und an so einem Seil ziehst, damit sie losschaukelt. Kennst du die? Ich weiß nicht.
Nee.
Gibt's im Skyline Park. Da gibt's ganz viele, wie heißt es hier? Lochmühle hat welche und so weiter und so fort. Schinderhan ist, glaube ich, da die Gestaltung.
Ach, die so,
so ein kleines, ja, genau, wie so ein, unten, ah, wie so ein, ja, so ein
kleines Pendel sozusagen.
Ja, genau. Ja. Das ist ja effektiv eine Schiffsschaukel.
Mhm.
Und die ziehen richtig durch. Also, das ist, je kleiner, klar, der Radius ist halt kleiner, und ja, bei diesem großen Radius, ja, kommt nicht richtig Schmackes rein.
Ja, aber wichtig war ja nur, viele Leute abfertigen, denke ich mal.
Ja, hätte funktioniert.
Ja, ich denke eben, wenn das Prinzip Schiffsschaukel populär ist, dann, und du ziehst natürlich auch die Leute, wenn es, also es fahren mehr Leute mit, wenn es nicht so spannend ist. Also wenn er, wenn er rauskommt und sagt, ist schlecht, der steigt nicht nochmal ein. Aber wenn es so ein bisschen gekribbelt hat, bei uns halt nicht, aber wir sind da auch vielleicht ein bisschen
abgehärtet.
So ein bisschen kribbelt,
glaube ich, gut.
Ja, nee, abgestumpft. Ja. Aber danach sind wir mal wieder Achterbahn gefahren.
Genau, weil...
Wir hatten ja noch ein paar vor uns.
Und von der Schiffsschaukel aus sah man schon so eine interessante Konstruktion.
Das ist die richtige Zusammenfassung. Ich dachte erst, das wäre eine Phantasialand-Achterbahn. Sie ist nämlich komplett braun.
Man sieht so Brücken und so Brückenkonstruktion. Für den Jet Coaster. Eine Bahn von Togo.
Unbekannten Alters.
Genau, das steht hier nämlich nicht.
Die ist so alt, dass die RCDW kein Öffnungsdatum weiß.
Sie hatte allerdings wahrscheinlich bis vor kurzem mal Reibradbremsen.
Natürlich, wir sind ja in Japan.
Diese wurden allerdings abgebaut und durch Magnetbremsen ersetzt. Pfui.
Also, das muss man auch mal sagen. Eine Achterbahn in dem Alter und dieser Park, also ich meine, klar, dann wahrscheinlich einfach keinen Bock mehr auf die Wartung, aber bauen so eine Bahn auf Magnetbremse um, finde ich total super. Also, dass die... Also alle Attraktionen waren echt gut in Schuss. So. Also auch frisch gelackt alles und es sah nix all aus. Die Atmosphäre, gut, da können wir nachher noch zu kommen, aber eben die Attraktionen selber, fand ich, waren alle gut in Schuss. Wie beschreibt man diese Achterbahn nicht?
Also für mich fand ich es ein wenig untypisch, weil meine Beschreibung eines Jetcoasters, die ich mal hatte, hieß hier, es wurde gebaut mit dem Element von RCT der flachen Abfahrt und flachen Auffahrt. Dafür fand ich diese hier ein bisschen steil.
Ja.
Ja, also ich fand generell die Fahrt, also auch da wieder natürlich eine Sache des Alters, aber wenn ich mir vorstelle, eine ähnlich alte Mine Train von Arrow, da kriegst du richtig eingesetzt und hier wirklich nichts. Ich bin nirgendwo angestoßen. Jetzt sagen Leute, okay, es hat auch einfach keine Kräfte ausgeübt in irgendeiner Form. Aber die Fahrt war nicht ganz lahm, also war nicht brüllend schnell, aber
das ist ja bei meinen Touren meistens auch nicht.
Eben, die ist auch nicht so ganz niedrig, die hat ganz coole Elemente, eben diese ganze Stützkonstruktion ist ungewöhnlich und dann über diesen Teich war wirklich eine Stahltrogbrücke, wie so eine Eisenbahnbrücke gebaut worden. Und da fuhr die Achterbahn drin an. Und es ist eine schöne Fahrt, die nicht super spannend ist, aber eben
wie
auch
gesagt, Laufruhe, die man vom Mine Train nicht kennen würde.
Genau. Und keine Bügel, nur Gurte.
Genau, das war ja sowieso so eine Besonderheit bei der Bahn, dass keine Gurte da waren.
Keine Bügel.
Keine Bügel, genau.
Genau, leider. Also und sie steht halt wirklich in einem richtig alten Parkteil, ein wenig überraschend, der auch richtig dicht bewachsen ist. Ich habe kein ordentliches Foto von dieser Bahn hinbekommen. Ich hörte von der Monorail aus, der Peter Rabbit Monorail, Pfeiltaste links, sag ich dir.
Ging nicht?
Was ist denn hier los?
Ah, alles kaputt.
Ja. Von der Monorail aus konnte man die wohl besser fotografieren. Aber ja, kann ich auch wieder empfehlen. Vielleicht fahren wir nochmal einen. Also den anderen Jetcoaster, den wir bisher gefahren sind, hatte mich viel Schlimmeres erwarten lassen. Im Naso Highland.
Aber der hatte das Element der flachen Ab- und Auffahrt.
Das war ein Jetcoaster?
Ja. Vom Prinzip ist das ein Jetcoaster, das war kein Togo. Aber genau dieses flache Auf- und Abfahrten und also jetzt ein bisschen noch flacher, also nicht, aber nicht so sonderlich viel passiert, aber dadurch eine lange Fahrt, das ist typisch für einen Jetcoaster.
Okay.
Und das hatte mich halt echt Schlimmes erwarten lassen, aber hier traumhaft. Also wenn wir noch einen Toko-Jetcoaster fahren, ich freue mich schon drauf.
Genau. Nach dieser Achterbahnfahrt war erstmal wieder ein Fahrgeschäft angesagt, jedenfalls für Teile der Gruppe.
Oh ja.
Denn daneben stand ein suspended fliegender Teppich, ist das richtig gesagt?
Ja.
Quasi genauso, wie man es aus dem Tivoli in Kopenhagen her kannte.
Ich möchte sagen, die Farben waren sogar so.
Yep.
Es ist aber nicht die Anlage.
Nein, nein. Aber ja, man hat wohl gerne in Europa gekauft mit so.
So wie da. Aufzeigen.
Ja.
Die Sprache ist ja auch schwierig.
Genau. Ein Finger zeigen und dann, was man haben möchte. Mhm.
So will man hier auch Essen bestellen.
Ja. Und dann steht da einer, also hier bei Zira, ne? Oh, was sagt er? Ja. Das passt schon.
Wobei, wir waren ja anschließend essen und da ging das nicht so einfach, weil man musste ja am Automaten bestellen.
Ja, am Automaten waren aber nur Schriftzeichen. Keine Bilder. Die Bilder waren auf der Tafel daneben, das heißt, man musste sich die Schriftzeichen merken zum Automaten oder den Preis.
Und das Fiese ist, auf diesen Postern oder diese Bestelltafeln war eine leicht andere Schrift. Also bei mir, bei diesem Turkey Leg, oh, ich hatte einen Turkey Leg, welche Überraschung,
ja,
war zum Beispiel am Anfang so eine Art lachender Smiley. Am Automaten war das aber kein lachender Smiley, sondern einfach bloß ein gerader Strich mit zwei Strichen oben drüber. Und dann sucht man den Smiley.
So ist das mit den Schriftarten, ne?
Naja. Aber gut, man kann sich orientieren, was kostet denn das, was man
möchte. Das hilft natürlich. Aber dann kamen wir zu einer ganz besonderen Achterbahn. Also, ich bin Fan.
Vom Shuttle Loop von Schwarzkopf.
Oh.
Mit Schwungrad.
Oh. Und Looping. Oh.
Ja gut, das hat ja jeder Shuttle.
Und bremst nicht auf dem Rückweg.
Das hat nicht jeder.
Alter Vater. Also hier eine Bahn, Achterbahn, wo ich auch die Brille aufbehalten konnte.
Echt?
Es wurde auch nicht eingeteilt, sondern die machten das Gitter, also das Türchen zur Station auf. Dann man sprintete zur Ablage, warf sein Zeug ins Schließfach. Und was dann noch frei war an Reihe, da setzte man sich rein. Das war... für die ordentlichen Japaner halt nicht ganz interessant. Also die sind natürlich nicht, ist keiner gerannt, aber man muss halt so ein bisschen gucken. Da waren die zu zweit waren, natürlich im Vorteil. Einer setzte sich hin und einer schloss ein. Ein Schwarzkopf-Shuttle-Loop, also Abschuss, Looping und Auffahrt, wo der Zug ausrollt, dann rückwärts durch den Looping, durch die Station und wieder so eine Auffahrt, wo der Zug ausrollt und dann vorwärts wieder in die Station und anhalten und Ende.
Genau. Aber auch hier mit einem sehr knackigen Abschuss.
Wie das so ist, also ja, also ich bin eben großer Fan von, ich find sehr, sehr schade, dass es die fast nicht mehr gibt. Aber gerade dieses Schwungrad mit der großen Reibkupplung, das was ein bisschen stinkt und viel Verschleiß erzeugt und deswegen vermutlich auch nicht mehr so verbreitet ist, also, sorgt einfach dafür, dass das Ding... Also du stehst in der Station, du rollst nicht vor, du hakst nirgendwo ein, du musst nicht auf irgendeinen Elektromagneten fahren, der dann irgendwie mit so einem lauten Jaulen dich irgendwie, sondern es ist einfach, der Typ drückt einen Knopf und es macht BATZ! Es fährt los. So muss das sein.
Genau. So war das ja auch mal im Walibi Belgien. Mhm. Dann war die Anlage lange Zeit dicht, eben wegen der hohen Kosten. Und jetzt haben wir von Gerstlauer nachgerüstet linear und elektrisch, wie wir hier sagen.
Genau, es wird elektrisch angetrieben. Genau, und da ist wieder genau das Problem. Der Linearmotor, der ist halt vor der Station, also die, und das, der muss der Zug reingeschoben werden und dann so. Die ganze Inszenierung ist da irgendwie kaputt. So, und hier ist so, ich meine, hier gab es jetzt auch keinen, nicht wie in Belgien früher irgendwie so einen Lichttunnel, wo irgendwie ein Lichtprogramm läuft, aber der Bediener irgendwie, oder beide Bediener zählen runter und dann drei, ne, von 10 runter und batz, batz, batz und dann haut er auf den Knopf und dann geht das los. Und der ist nicht nur dieser erste Losfahren, der erste Schub, sondern die ganze Launchstrecke über gibt der Schub und wird nicht schwächer, finde ich. Und das finde ich total super. Und ja, und dann geht's in den Looping, der sich sehr gut fährt, also
ja.
Klassischer Kastenlooping von Schwarzkopf, das heißt, am Ende der Launchstrecke muss man so einen leichten Knick nach rechts machen, damit man in den Looping reinkommt. Aber das stört auch.
Sehr schön, aber.
Ja, aber.
Ist halt so.
Und auf dem Rückweg, ich weiß nicht warum, aber so ein Schwarzkopf-Shuttle-Loop schafft es bei mir jedes Mal, dass ich nach einer Dreiviertelumdrehung denke, ich bin wieder unten. Also irgendwie ist mein Gleichgewichtssinn so, und das war in Belgien natürlich im Dunkeln noch viel, viel heftiger. Weil dann so, da so richtig verwirrend so im Dunkeln, du siehst es, hast keine Orientierung und auf einmal du denkst, jetzt bist du unten, aber dann drehst du dich noch weiter. Aber auch hier habe ich das immer noch. Aber bei einem Begumma Boomerang habe ich das null. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Also rückwärts durch ein Looping hier traumhaft. Und dann fährt man eben durch die Station, es bremst gar nicht oder minimal. Und deswegen ist dann der hintere Knick, der ist, glaube ich, darauf berechnet, dass man da schon ein bisschen langsamer ist. Ja. Der Knick, also zog einen dann ganz gut nach oben und auch das machte Spaß. Und dafür bremst er dann ein bisschen knackig, heftiger. Ja, aber jetzt habe ich, wie fandet ihr es denn?
Ja, also du hast es doch perfekt beschrieben. Allerdings muss ich sagen, auf der Langstrecke bis zur Hälfte und dann war Ende, fand ich. Dann war die Geschwindigkeit erreicht und man fuhr mit gleichbleibender Geschwindigkeit.
Ach so, ja, ja, klar. Also die eigentliche Launchstrecke ist nicht sonderlich lang, klar. Dafür. Es sind ja auch nur 75 km/h oder sowas.
Ja, aber.
Aber die tritt er einmal schnell in den Rücken. Also das
ja, aber ansonsten super. Schade, dass es das wirklich nicht mehr öfter gibt.
Aber wir haben ja für Europäer schön der Attraktivpark Rotterdam von Henny van der Most.
Soll so etwas wieder bekommen.
Die bauen ihn schon auf. Also die Fundamente stehen schon. Also okay. Das sieht sehr, sehr gut aus. Kommt hier aus Toshiman, also hier aus Japan. Oh. Also haben wir hier verpasst, können wir nächstes Jahr in Rotterdam fahren.
Ist die Frage, wie original ist der Abschuss und so?
Ich glaube, da die ändern da nichts. Okay. Das ist, also die holen da einige, die holen auch eine Evolution, haben die auch wieder gekauft. Und so. Also das ist der Park wird, aber wir schweifen ab.
Gut.
Haltet den Park im Auge. Der wird ein Besuch wert sein.
So, anschließend war leider nicht mehr allzu viel offen und wir gingen weiter zur Corkscrew.
Hey, hallo Big Loop. Ohne Loop.
Hallo, oh. Ja. Ja, eine Aero Corkscrew von 1979. Ein Achterbahn-Klassiker, auf jeden Fall. Also in USA hätte schon längst ein Ace Roller Coaster Landmark dran kleben, hoffe ich.
Ah, wenn man blaue Flecke bekommt.
Ja. Also die Fan, also auch hier, ne, die Bahn ist vor, also 2012 umgesetzt worden aus einem anderen Bereich des Parks. Ne, andere Parks hätten sowas dann schon irgendwie mit der Schlauchsäge abgebaut, aber hier sehr liebevoll, die Züge in einem Top-Zustand. Die Fahrt ist aerotypisch für die Zeit, aber auch nicht schlimm. Also ja. Ich hatte irgendwie bei der Kurve nach dem First Drop, da habe ich einen abbekommen, aber der Rest, auch die Corkscrews selber, fuhren sich sehr gut, fand ich. Also
ja, wie gesagt, das klassische Aero.
Ja, ja, ja. Nicht.
Fährt nicht so sanft wie der Schwarzkopf.
Nein, nein, nein.
Auch hier wieder der Zug für einen Heidepark-Fan, rot, weiß, blau, wie man sich das vom Big Loop her früher noch kannte. Ja.
Und auch da in der Station, also ne, die Züge haben noch die klassische Fußentriegelung eigentlich, aber da ist dann auch Entriegelung, also mechanische Entriegelung in der Station oder pneumatisch, wie auch immer, nachgerüstet worden. Also auch da ist an der Bahn durchaus noch was verbessert worden, was das Handling angeht. Also die arbeiten auch an ihren alten Anlagen. Sehr schön, das freut mich immer. War jetzt aber auch nur so eine, fährt man einmal und ist, da gibt es dann anderes im Park.
Ja, in dem Park auf jeden Fall. Ja. Anschließend fuhren wir ebenfalls eine Anlage, die ja auch schon ein bisschen vom Aussterben bedroht ist. Nämlich auch einen ganz klassischen Looping Star. Auch wieder von Schwarzkopf.
Das geht hier nicht.
Ging doch gerade.
Ja, es geht immer nur einmal. Ja. Gut, aber ich weiß ja, dass der Looping Star kam.
Ja. Looping Star.
Egal. Genau, ein Schwarzkopf Looping Star.
Hier auch gut in die Landschaft integriert. Also die Bäume sind gut gewachsen und wurden entsprechend des Lichtraumprofils einigermaßen freigeschnitten.
Genau, und hier ist das Komische. Also ne, die Corkscrew kam 79, der Looping Star im Prinzip das Konkurrenzprodukt so ein bisschen von Schwarzkopf, kam 82. Die stehen jetzt direkt nebeneinander. Aber der Corkscrew stand eben mal woanders und war dann auch entsprechend eingewachsen. Also es gibt so alte Fotos auf RCDB. Da ist im Prinzip der Korkenzieher selber eingewachsen. Also die haben da so ein Lichtraumprofil reingeschnitten. Das fehlt leider inzwischen. Also das Ding eben ist 2012 umgezogen, steht auf jetzt auf einer grünen Wiese. Aber sehr lustig, diese beiden Konkurrenzanlagen jetzt direkt nebeneinander stehen zu haben.
In Sichtweite vom Shuttle Loop auch.
Ja, das auch.
Also diese drei Anlagen.
Ja, gut, aber, ja, aber diese beiden stehen wirklich direkt nebeneinander. Und ja, wir sind extra die Reihenfolge gefahren, weil wir meinten, wir fahren noch was Schönes zum Ende. Ganz nicht aus patriotischen Gründen, sondern weil die Fahrt doch echt besser ist. Sind wir aber auch nur einmal gefahren.
Ja, weil wegen Zeit.
Ja gut, das war 14 Uhr, als wir mit allen Bahnen durch waren. Ne?
Ja, aber dann sind wir jetzt nochmal Wiederholungsfahrten gemacht. Klar. Und dann,
Eben, der Park hatte nur bis 17 Uhr auf.
Genau.
Und wir hätten da gut und gerne noch Stunden länger verbringen können, behaupte ich mal.
Richtig. Aber ging ja nun leider nicht.
Ja, aber wie gesagt, 14 Uhr waren wir durch.
Wobei auch diese Zeit hat mich sehr überrascht. Also ich hätte da später gerechnet, dass wir vielleicht gerade so alles schaffen.
Ja, das war auch meine Sorge, aber es war wirklich eben, es war so leer. Beim Looping Star sind wir da eben, wir kamen an und standen vor uns zwei Leute am Gate. Nee, wir kamen an und irgendjemand von uns war zu spät, deswegen haben wir einen Zug verpasst. Aber wir standen trotzdem direkt am Gate. Also,
es kamen noch zwei Japanerinnen angerannt.
Ja, stimmt. Ja.
Angerannt und dann kamen noch die letzten vor uns, die von uns
vorgegangen sind.
Nee, die haben extra Platz gemacht.
Nee,
Aus irgendwelchen Gründen haben sie erkannt, dass die anderen beiden, die angerannt kamen, zu unserer Gruppe gehören.
Für die Freundlichkeit.
Ja, genau. Aber da, ja, Looping Star ist jetzt auch nach heutigen Maßstäben ist auch nicht die butterweichste Achterbahn der Welt. Also im späteren Fahrtverlauf gibt es auch so zwei Stellen, die ein bisschen ruppiger, so die Seitenneigung nicht ganz hinbekommen haben. Aber im Vergleich zu dem Corkscrew macht es grundsätzlich Spaß, hat auch keine Schulterbügel. Macht sicherlich natürlich auch einiges aus.
Ja, also wie schon erwähnt, wir waren dann mit allen Achterbahnen durch und sind dann zum Riesenrad gegangen.
Genau, das Riesenrad hat eine Uhr in der Mitte, auf der Narbe. Ganz was Seltenes in Japan.
Ja, das ist doch bestimmt das erste Mal, oder?
Ja, ja.
Und Klima.
Ja, die klimatisierte Gondeln, ja. Ganz
auch
schön.
Sehr schön.
Ja. Ganz kalt war es ja nicht.
Nö.
Aber das war den ganzen Tag bewölkt, das ist natürlich für Fotos nicht so schön.
Genau.
Dafür war es auch nicht so brüllend heiß.
Genau. Das Riesenrad steht direkt an der weißen Wand, die wir bereits erwähnt hatten, sodass wir vom Riesenrad aus viele schöne Fotos von der Holzachterbahn noch machen konnten. Fand ich sehr schön und ja, eine Runde wie gehabt, wie immer die letzten Tage im Riesenrad.
Genau. Ja, dann haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Wir sind ein Teil von uns dann noch Steel Dragon gefahren und andere sind noch mit Karussells gefahren und so weiter und so fort.
Da gibt es diverse Schätzchen da noch rumzustehen.
Genau, also einmal eben die verschiedenen Frisbee-Varianten und irgendwelche.
So eine Art Swing-Up.
Ja, aber vom Italiener vermutlich, der fährt nämlich hoch. Also, und dann gab es noch so ein Twister, der aber oben noch sich wieder gerade stellen kann und verschiedenste Karussells, die ich ehrlich gesagt hauptsächlich ignoriert habe.
Ich habe sie gesehen, aber ich kann sie nicht benennen.
Ja.
Es gab noch ein Geisterhaus, wo einige von uns rein wollten.
Stimmt.
Da war ich drin.
Oh, wie war's denn?
Lang. Japanisch aufregend.
Also nicht.
Richtig.
Hatte auch im Parkplan keinerlei Altersvorgabe.
Ja, also ja, zu Recht.
Da weiß man ja immer, da ist Horror pur.
Ja. Ja, keine Schlange. Wir konnten so durchgehen. Ja, ein Walkthrough.
Okay.
So, nicht spannend.
Einige sind noch mit der Monorail gefahren und es gab da auch noch eine Eisenbahn, die eine kleine Runde fuhr. Ich betone nochmal kleine Runde.
Sehr kleine
Runde. Kleine Runde. Aber schön unter Bäumen des alten Parkteils.
So, und ansonsten hätte man, wenn man keine Wiederholungsfahrten machen wollen würde, noch in den Wasserpark gehen können bis 16.30 Uhr.
Also wir jetzt nicht, wir hatten kein Ticket dafür.
Aber
der Name Nagashima Spa Land oder im japanischen Nagashima Onsen ist schon sprechend. Also das ist wohl eben der Ursprung. Also jetzt der Wasserpark ist kein Onsen im klassischen Sinne, aber also aus dem Wasserbereich kommt das wohl und ist ein Gutteil der Besucher, sahen wir auch immer, auf den Rutschtürmen stehen. Die haben uns unsere Wartezeiten verbessert, indem sie nicht da waren. Der ist auch schon echt groß und hat viele, viele Rutschtürme mit auch teilweise klassischen Rutschen, teilweise neueren Reifenrutschen, alles Mögliche. Da könnte man sicherlich auch mal einen Tag verbringen.
Ja.
Aber wir jetzt nicht.
wir hatten anderes zu tun.
Genau, und rundherum, also der Park hat auch noch so ein richtiges Resort mit mehreren Hotels und da gibt es dann wahrscheinlich auch klassischeres Onsen in dem japanischen Sinne. Keine Ahnung, das haben wir alles großflächig ignoriert. Da gibt es auch noch ein Outlet-Center daneben und was weiß ich.
Ja, also wer keine Lust hat, kann einkaufen gehen.
Ja. Yeah. Oder wie das auch Hinweisschild sagte, das zum Outlet-Center.
R&L.
Ja, das ist wirklich schwierig. Ist wirklich schwierig. Genau, ja, mit der Monorail wollte ich auch noch fahren, aber dann bin ich Shuttle Loop gefahren.
Komisch.
Nochmal. Und dann war keine Warteschlange, bin ich nochmal. Also bin ich nochmal dreimal Shuttle Loop gefahren und dann war leider schon kurz vor unserem Treffpunkt, da musste ich los. Naja, man muss ja Prioritäten setzen, ne?
Ja.
Und ach, ist der super. Also, ne, jetzt Steel Dragon ist auch eine super Bahn, aber die Shuttle Loop also, hat vor allem in Anbetracht von keiner Wartezeit. Und das ging also.
Und ohne nervige Musik.
Ja, also der Steel, naja, beim Steel Dragon war es auch wirklich so, dass irgendwie eine Stunde vor Parkschluss.
Standen die Leute, die Mitarbeiter. Genau, dort und haben alle weggeschickt.
War die Warteschlange schon zu, weil sie dann entsprechend zum Parkschluss fertig sein wollten. ja, Gesamtfazit, wie hat es euch gefallen?
Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Tag, dass wir nicht alles schaffen. So.
Bei 13 Achterbahn, ja.
13 Achterbahn und wir waren um, wann waren wir da? Auch nicht, doch, zur Parköffnung.
Wir waren
da,
zur Parköffnung
vor der,
da.
Vor der 10 Parköffnung. Bis oder 9 bis?
Nee, was? Irgendwas 30, 9:30 Uhr.
9:30 Uhr bis 17 Uhr für 13 Achterbahn schon eine Ansage. Aber ich jetzt
hat überraschend gut funktioniert.
Ja, fand ich auch. Also ja. War echt top. Abfertigung, ja, dieses Getüdel mit den Lockern und dem Taschenkontroll und nochmal und Kaugummi raus. Und
oh ja, das haben wir gar nicht erzählt.
Das war echt schon ein bisschen übermäßig doll. ja, aber sonst die Bahn, Top-Zustand, finde ich alles gut. Würde ich gerne nochmal wieder machen.
Ja, die Kaugummi-Sache war, bei Steel Dragon 2000 ging der Mitarbeiter rum und hat Leuten, die offensichtlich Kaugummi kauten, ein Papiertüchlein angeboten. Also angeboten im Sinne von das Kaugummi jetzt raus. Also er hat es natürlich anders formuliert. In Japan ist man höflicher, aber es war dann schon recht deutlich. Bei uns kam er auch mal vorbei mit so einer Box und wir guckten ihn so ein bisschen leer an. Aber machten ihm dann deutlich, dass wir keine Kaugummis kauen. Also auch das, die Gefahr, ne, wenn du bei den großen Geschwindigkeiten... Also ich habe es heute bemerkt in der U-Irgendwas-Bahn. Da war so eine junge Dame, die hat die ganze Zeit mit offenem Mund gekaut. So, aber so richtig so, Und ich dachte mir, wenn die so kauen, wenn die alle so kauen, und dann machst du auf der Achterbahn den Mund auf und dann fliegt das Kaugummi wieder raus, da erstickst du.
Ja.
Und das ist deswegen nur wegen der hohen Geschwindigkeiten. Mhm. Man weiß es nicht. Ich fand, also der Park hat nicht so sonderlich viel Charme, finde ich. Also irgendjemand sagte so, das Cedar Point Japans. Ich finde, das trifft es irgendwie. Es ist halt, am Ende ist es eine Teerplatte ohne große Gestaltung. Es gibt in der Mitte diesen alten Teil, diesen stark bewaldeten Teil, wirklich, der auch sehr schön dann ist, wenn er drin ist. Aber der ist eben auch nur noch ein winzig kleiner Teil und das meiste ist eben, du rennst wie zwischen irgendwelchen einbetonierten Karussells über Teer.
Wobei ich sagen muss, ich habe doch des Öfteren mal Blumen gesehen, gepflegte Gartenanlagen.
Ja, gut, aber das hat Cedar Point ja auch mal, irgendwo ein paar Blumen. So ist es nicht, aber es ist halt nicht. Also du hast gar kein Thema, du hast aber auch keine Atmosphäre, die irgendwie aufkommt, dass du sagst, oh, hier ist schön, hier möchte ich mich mal hinsetzen und einfach den Blick schweifen lassen, was du jetzt natürlich beim Disney ist jetzt hochgegriffen, also so viel muss ja auch nicht sein, aber also du fährst halt. Ne? Also dafür ist der Park super.
Es gab auch keine ruhigen Ecken, ne? Also egal, wo man sich hingesetzt hätte.
Es lief schlechte Musik.
War schlechte Musik oder war halt Achterbahn geht. Blöder.
Also das fand ich auch irgendwie von dem Riesenrad aus, war so ein Platz zu sehen, da standen so Tische und Stühle, vielleicht in der Nähe gab es vielleicht was zu essen, aber die standen so 5 Meter auseinander. Das ist so, oh, wir haben eine Fläche und wissen nicht, was wir damit machen sollen. Und dann, aber ich weiß nicht, ob die, also wenn es im Sommer da richtig knallvoll ist, das kann ja auch sein, dass sie dann deswegen keine Beete dahin machen oder vielleicht machen sie dann da Live-Musik, ich weiß es nicht, aber so sieht es, das ist so total versprengt aus und ja, also der Attraktion, der Achterbahn wegen, gehe ich da gerne noch mal hin.
Ja, ich auch.
Ja.
Hat nur so eine teure Anreise.
Und also Der Bus war nicht so teuer.
Nö. Ein Kombi-Ticket.
Ja.
Hin, zurück, Park.
Gut, nach Nagoya ist immer ein bisschen schwierig, ne? Das ist richtig. Naja. Also sollte man nicht auslassen. Also wenn man mal in der Gegend ist.
Unbedingt hin.
Schaut mal vorbei. Da gibt es andere Parks, die kann man eher auslassen. Zum Beispiel Parque España. Den haben wir heute besuchen wollen. Uns wurde die Entscheidung abgenommen. Es gab nämlich, also jetzt, das ist jetzt ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, auch für uns. Es hat geregnet heute Nacht. Und anscheinend, ja, jetzt würde man denken, Japan, Regen, das sollte jetzt nicht. Also, naja, es hat so geregnet, dass wir, wie viel Verspätung hatten wir am Ende? 4 Stunden, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Ja,
wir planten, glaube ich, um 10 da zu sein und wären um 14 Uhr da gewesen.
Genau, also wir standen über 3 Stunden in einer Station in unserem Zug, ohne dass es vor oder zurück ging, in beide Richtungen, weil
wir wissen, in Japan fahren die Bahnen bei Regen nicht.
Da sind wir immer gewarnt worden. In Japan fahren die Bahnen bei Regen nicht. Dass es die Eisenbahn meint, wussten wir nicht. Genau, und es fuhr in beide Richtungen jetzt. Wir wissen auch nicht, warum. Es war auch den ganzen Tag über oder jetzt zumindest dann auch in den Nachmittag rein. Wir waren in Osaka hier, die Ringbahn und sowas waren gestört und verzögert. Es muss einen riesigen Ausfall gegeben haben. Ja, natürlich Ansagen nur auf Japanisch. Wir haben es nur in Bruchstücken verstanden, was der Google-Übersetzer oder wer auch immer uns dann aus dem Auto da rausgezuppelt hat. Gut, naja, um 14 Uhr in dem Park zu sein, der um 17 Uhr schließt, dachten wir, das lohnt sich auch nicht so recht. Und sind dann wieder zurückgefahren Richtung Osaka. Nachdem wieder alles fuhr, also, ne, weil, wie gesagt, da war kein Hin und Weg von dieser Station. Und wollten dann einen anderen Park besuchen. Wie hieß der nochmal?
Ich glaube, Misaki Park.
Na. Ja, doch, Misaki. Sicher? Ja. Misaki war der mir leider gesagt wurde.
Genau, es gibt nämlich noch einen Misaki Park bei Kobe. Das ist eine lange Geschichte, kurz. Wir waren dann am Misaki Park, im Prinzip ein Trolley Park, der von der Eisenbahnlinie von
dieser Misaki Kuren. Kuren. Kuren.
Kuren.
Kuren.
Ja, der von der Eisenbahnlinie betrieben wird, an der er liegt. Also eben wie die Trolley Parks in den USA. Mischung aus Freizeitpark und Zoo mit 3 Achterbahnen, wieder ein Jetcoaster, ich hatte mich sehr darauf gefreut, einer Hopkins Wilden Maus, wofür Hopkins, also Hopkins ist ja eh nicht für Achterbahnen bekannt, aber und noch eine Kinderachterbahn. Naja, wir kamen da an. Es war eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Genau.
Also es hatte geregnet, aber es regnete nicht.
Und wir haben von der Bahn aus gesehen, ob das Riesenrad fährt.
Ja. Und jetzt?
Ach, der
Misaki Park, ja. Genau, und dann kommen wir an und fragen an der Kasse und gucken in leere Augen, aber es gibt ja Google-Übersetzer, wir hielten dann so ein Handy davor, ob die Achterbahnen heute noch fahren. Nein, wegen Regen. Wegen Regen geschlossen. Es regnete aber nicht. Naja, aber in Japan fahren die Bahnen nicht bei Regen.
Genau. Also wir hatten vorher schon gesehen, es waren 2 Japaner vor uns an der Kasse, die dann auch wieder unverrichteter Dinge abgehauen sind.
Naja. Also haben wir einen kleinen Ausflug gemacht hinter den Stadtrand von Osaka, um dann wieder zurückzukehren. Also heute war dann ein eher ruhiger Tag.
Ja, aber wir hatten ja bis jetzt auf jeder Tour irgendwo einen Regentag und wenn es bei dem bleibt.
Genau, letztes Jahr. Was war letztes Jahr?
Maurice Pierce,
genau. Und das Jahr davor war es
Darien Lake.
Darien Lake, nicht Donny Park, genau. Darien Lake, die da ausgefallen waren. Also jetzt, wenn das dieser Tag war, naja gut, dann war das halt so.
Hat es so sein sollen.
Ja, dafür haben wir uns eine lange Reise in die Ferne erspart. Und so. Wir hatten immer einen Sitzplatz, wir saßen die ganze Zeit. Andere die um uns rum, die Leute auf den Bahnsteigen, standen halt 3 Stunden einfach.
Und da hat sich quasi nichts bewegt. Die standen alle schön in Reihe und Glied.
Ja, wirklich. Das war schon interessant. Ich hätte jetzt vielleicht doch lieber Achterbahn gefahren, aber es war ein Erlebnis. Naja, genau. Und dann deswegen sind wir jetzt schon so früh zu Hause, dass wir heute noch podcasten konnten und man könnte ins Bett gehen.
Genau.
Bis morgen. Na, wir gucken mal. Wir melden uns wieder, wenn wir soweit sind. Bis dann. Ciao.
Tschüss.